Kann ich beginnen, bevor ich die Grüße der Gemeinde Sonneberg euch ausgerichtet habe? Wir sind als Diener am Wort immer beauftragt, den Gemeinden, wo wir sind, die Grüße und Segenswünsche der Gemeinde Sonneberg zu sagen. Das möchte ich euch hier weitergeben. Jetzt zu unserem Thema. Habt ihr auch so ein Buch zu Hause? Bei mir steht drauf Haushaltsbuch. Meine Frau führt so ein Buch, zu meinem Leidwesen. Ich denke, dass viele das führen, ich weiß es nicht. Aber wen interessieren nicht seine Finanzen, wie es um die bestellt ist? Wie viele Einnahmen wir haben, wie viele Ausgaben wir haben, wo das Geld hinfließt, welche Möglichkeiten der Einsparungen und der Verwendung sich ergeben. Warum rechnen wir nicht auch unsere Zeit ab? Warum rechnen wir nicht auch unsere Fähigkeiten ab, wie wir sie verwenden? Die Zeit ist doch auch eine Ressource, über die man Kontrolle haben möchte und eigentlich auch Kontrolle haben sollte, wie über das Geld. Mit dem Begriff Zeit verbinden sich alle unsere Talente und Fähigkeiten, die wir haben und wie wir sie verausgaben. Damit sind wir auch bei dem Begriff Haushalten angekommen. Gottes Wort, die Heilige Schrift, spricht so viel über das Haushalten mit unseren Ressourcen, dass sogar ein eigener Punkt der 28 Glaubensüberzeugungen unserer Freikirche dies zum Thema hat. Der 21. Glaubenspunkt, Artikel, ist überschrieben Haushalte Gottes. Und ich möchte einfach diesen Artikel, wie er dasteht, in unseren Veröffentlichungen noch einmal lesen. Es heißt da, wir sind Haushalte Gottes. Er hat uns Zeit und Möglichkeiten gegeben, Fähigkeiten und Besitz, den Ertrag der Erde und ihre Güter anvertraut. Für einen vernünftigen Umgang damit sind wir Gott verantwortlich. Wir erkennen Gott als Eigentümer an, wenn wir ihm und den Mitmenschen treu dienen, ihm den Zehnten und Gaben darbringen, um die Verkündigung seines Evangeliums und das Wachstum seiner Gemeinde zu fördern. Mit der Haushalterschaft gibt uns Gott eine Möglichkeit, in der Liebe zu wachsen und Selbstsucht und Habgier zu überwinden. Der Haushalter freut sich über den Segen, den andere durch seine Treue empfangen. Ist der richtige und verantwortliche Umgang mit unseren Ressourcen wirklich ein so wichtiges Thema, dass dazu ein eigenständiger Glaubenspunkt formuliert worden ist? Ich denke, spätestens hier muss man klarstellen, dass nicht die 28 Glaubensüberzeugungen Grundlage unseres Glaubens sind, sondern die Heilige Schrift. Die Präambel zu den Glaubensüberzeugungen sagt, die Glaubensaussagen stellen dar, wie Gemeinde die biblische Lehre versteht und bezeugt. Ich hoffe einfach, dass meine Vorredner von den anderen Glaubenspunkten, die ja schon gehört habt, das ebenso unterstrichen haben. Nicht die Glaubenspunkte sind das Primäre, sondern die Heilige Schrift. Schauen wir uns doch einmal an, welche Schriftaussagen uns in die Verantwortung über den Umgang mit unseren Ressourcen nehmen. Die Glaubenspunkte haben ja einen Anhang, da einige Schriftstellen genannt sind, die das begründen. Und das ist richtig so. Und diese Schriftstellen wollen wir noch einmal nachlesen. Und ich werde immer einen kurzen Abschluss zu diesen Bibelversen, die ja eigentlich für sich sprechen, noch geben, um das noch einmal zu filtern, was mir wichtig geworden ist aus diesen Aussagen der Bibel. Lesen wir also den ersten Text, in 1. Mose 1, Vers 26 bis 28. 1. Mose 1, Vers 26 bis 28. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Ich denke, in diesem Text sind zwei wichtige Aussagen. Der Mensch ist nach Gottes Bild und Willen geschaffen. Und er erhält Herrschaft über die Ressourcen der Erde. Man müsste jetzt auch über Herrschaft reden, aber das will ich mal jetzt nicht vertiefen. Aber doch ist klar, der Mensch ist Herrscher der Ressourcen dieser Erde. Gott hat ihm die Herrschaft übertragen, was auch immer das noch bedeutet. Ein zweiter Text ist angegeben, in 1. Korinther 29, Vers 14. 1. Korinther 29, 14. Denn was ich bin und was ist mein Volk, dass wir Kraft haben sollten, in solche Weise freiwillig zu geben. Denn von dir kommt alles, was aus deiner eigenen Hand und aus deiner eigenen Hand haben wir dir gegeben. Auch hier wieder zwei wichtige Aussagen. Wir verstehen uns nicht als Verursacher unserer Ressourcen. Nein, sie sind von Gott. Und zweitens, Gott fordert nicht, sondern er will Freiwilliges geben und anwenden. Der nächste Text steht in Haggai, Kapitel 1. Kleine Propheten, Haggai. Kapitel 1, Vers 3 bis 11. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Ist es aber für euch an der Zeit, in euren gedälften Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun, so spricht der Herr der Heerscharen: Achtet doch aufmerksam auf euren Weg, auf eure Wege. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Heerscharen: Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Heerscharen: Um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Die Verwendung der Ressourcen lässt sich in zwei Richtungen aufteilen. Die Verwendung für den persönlichen Bereich und andererseits auch für das Werk Gottes, beziehungsweise für andere Menschen. Obwohl wir von Freiwilligkeit geredet haben und das Wort Gottes auch darüber redet, ist es doch Gott nicht egal, mit welchem Verhältnis der Aufteilung wir aufwarten. Gottes Haus soll auf jeden Fall nicht schlechter aussehen als unser Privathaus. Der nächste Text in Malachi 3. Malachi 3, der letzte der drei Propheten, in Vers 8. bis 12. Da heißt es: Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und in den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Und prüfet mich danach, dadurch spricht der Herr, der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreiche Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verderbt und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Heerscharen. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr der Heerscharen. Hier kommt der Zehnte ins Geschehen. Der Zehnte hat eine klare Größe. Hier diskutiert Gott nicht. Er zeigt aber eine alternative Herangehensweise auf. Er, Gott, lässt sich testen. Dass Freiwilligkeit verbunden mit Treue Segen bringt. Das ist eigentlich einmalig in der Heiligen Schrift. Der Zehnte ist ja so ein wenig eine eigene Kategorie im Bereich Haushalten. Wir werden das noch vertiefen. Den nächsten Text finden wir im Neuen Testament, in 1. Korinther 9, Vers 9. 1. Korinther 9, Vers 9 bis 14. Ja, im Gesetz Moses steht geschrieben: Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt. Kümmert sich Gott etwa um die Ochsen? Oder sagt er das nicht vielleicht um unsertwillen? Denn es ist ja um unsertwillen geschrieben, dass wer pflügt, auf Hoffnung hin pflügen und wer trischt, auf Hoffnung hin dreschen soll, dass er an seine Hoffnung Anteil bekommt. Wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir für euch diejenigen für den Leib ernten. Wenn andere an diesem Recht für euch Anteil haben, sollten wir es nicht viel eher haben? Aber wir haben um dieses Rechts nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen? Und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten? So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Haushalten für die Sache Gottes ist ein Gebot, sagt Paulus. Er lässt hier keine Beliebigkeit offen. Und so soll auch die Evangeliumsverkündigung finanziert werden. Er selbst hat gesagt, wir haben es nicht in Anspruch genommen, aber hat trotzdem klar gemacht, dass das eine göttliche Anordnung ist. Ein Wort in Matthäus 23 lesen wir jetzt. Vers 23. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehnten und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Wer will nach diesem Text noch sagen, dass das Zehntengeben alttestamentlich sei? Aber es wird hier noch einmal die rechte Relation der persönlichen Ressourcenverwendung angesprochen. Treu den Zehnten geben und sonst gar nichts weiter von den eigenen Gaben einsetzen, das reicht auch nicht. Ein weiterer Text in 2. Korinther 8. Wie gesagt, das sind alles Texte, die in den Glaubensartikeln im Anhang angeführt werden als Begründung, als biblische Begründung. 2. Korinther 8, Vers 1 bis 15. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, die Gnade Gottes bekannt machen, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig und sie baten uns, mit vielem zu reden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes, so dass wir Titus zuredeten, dieses Liebeswerk, wie er es angefangen hat, nun auch bei euch zu vollenden. Aber wie ihr in allem reich seid im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allem Eifer, sowie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Ich sage das nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und ich gebe hierin einen Rat. Es ist gut für euch, weil ihr nicht nur das Tun, sondern auch das Wollen seit vorigem Jahr angefangen habt. Ihr, die jetzt durch das Tun vollbringt, damit der Bereitschaft des Willens auch das Vollbringen entspringt, aus dem, was ihr habt. Denn wo die Bereitwilligkeit vorhanden ist, da ist eine wohlgefällig entsprechend dem, was er hat, nicht entsprechend dem, was er nicht hat. Nicht damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des Ausgleichs wegen. In der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhilft, sodass ein Ausgleich stattfindet, wie geschrieben steht. Wer viel sammelt, hat er keinen Überfluss, und wer wenig sammelt, hat er keinen Mangel. Vers 5 möchte ich nochmal wiederholen. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Hier wird deutlich, Haushalten ist kein System von Haushalterschaft. Ich mag das Wort sowieso nicht so. Alles, was mit Schaft endet, so versachlicht. Ich bin froh, dass über dem Glaubensartikel steht, Haushalter Gottes und nicht Haushalterschaft. Das heißt, also, dass es nicht um ein System geht, sondern dass es Ausdruck der Beziehung zu Gott ist. Es geht nicht um Zahlenwerte, sagt Paulus hier. Es geht nicht darum, um Zahlenwerte, weil die uns verleiden, uns zu vergleichen, meistens mit dem anderen. Die Liebe und die Dankbarkeit zu Gott lässt Freiheit entstehen, die alle regulären und regulierten Verhaltensweisen und Bereitschaftserklärungen in den Schatten stellen. Ich finde, dass das Wort ist so aussagefähig, so deutlich, wie wohl keins der anderen Worte so. Ein weiteres Wort finden wir in Römer 15. Römer 15, Verse 26 und 27. Es hat nämlich Mazedonien und Achaia gefallen, eine Sammlung für die Armen und den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Es hat ihnen gefallen und sie sind es ihnen auch schuldig. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, jenen in den Leiblichen zu dienen. Sobald ich nun das ausgerichtet und ihnen diese Frucht gesichert habe, will ich über euch weiterreisen nach Spanien. Willigkeit ist schwer zu fassen. Wie viel gebe ich? Wer die Grenzen abfragt, hat eigentlich schon verloren und setzt sich selbstgemachten Zwängen aus, setzt sich unter Druck und wird dadurch eigentlich unfroh. Ja, das sind die Texte, die uns dazu gegeben sind. Es gibt ja ein geflügeltes Sprichwort im Volksmund: beim Geld hört die Freundschaft auf. Ist das so? Oft genug trifft das wohl zu und ist so. Solange es Geld gibt, hat es eine magische Wirkung entfaltet. Es hat Kriege entfacht, Fäden geschürt, Familien zerrissen, Ehen zerrissen, Morde bewirkt. Und im Kapitalismus ist letztendlich das Geld zum alleinigen Statussymbol geworden. Es wird bestenfalls noch durch die Macht gedoppt. Ansonsten ist es die Größe in der Welt. Gottes Wort ist nicht weltfremd. Gottes Wort weiß, welche Gewalt Geld ausübt. Es weiß auch, dass wir dem nicht entfliehen können, uns nicht einigeln können auf eine Insel, sagen, damit will ich alles nichts zu tun haben, geht mich nichts an. An einer Stelle sagt das Wort Gottes sogar, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. In Bezug auf die Steuerzahlung mahnt das Wort Gottes an, oder Jesus sagt das, gebt dem Kaiser, was des Kaisers gehört, und gebt auch, was Gott gehört. Er lässt uns nicht im Unklaren, wie mit Geld umzugehen ist. Er schreibt aber auch nicht vor, wo, an wen, wann und wie viel wir zu geben haben. Und doch sagt er, du bist nicht Eigentümer, das bin ich. Du bist Verwalter. Verwalte meine Güter, ein Haushalter, dessen Aufgabe es ist, deine Ressourcen bestmöglichst einzusetzen. Er lässt dir vollkommen freie Hand dazu, aber am Ende rechnet er ab, was du mit seinem Eigentum gemacht hast. Er hat dir nicht vorgeschrieben, wie viel am Ende dabei herauskommen muss, welche Rendite du zu erzielen hast. Aber er erwartet am Ende eine Rendite, die dem angemessen ist, was er dir überlassen hat. Es ist doch seltsam, in jedem Vertrag wird genau festgelegt, was zu erwarten ist. Gott macht das nicht so. Das ist vielleicht schwer zu verstehen, aber so ist Gott. Während mit irdischen Schätzen und Geld auf der Erde irdische Schätze angelegt werden, Goldbarren gehäuft werden, Immobilien angelegt werden, Konten erhöht werden, sollen Kinder Gottes Schätze im Himmel anlegen. Schätze bei Gott im Himmel sammeln mit irdischen Gütern. Wie macht man das? Wie soll das gehen? Jesus spricht bei der Gelegenheit auch über die Voraussetzung, wie man zuerst an die himmlische Schatzkammer denkt, dass man sich nicht ablenken lässt von den irdischen Vordergründigen, das sich da anbietet. Jesus sagt, wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Kann man diesen Satz nicht auch umdrehen? Wo unser Herz ist, da wird auch unser Schatz sein. Was ist deine Herzensangelegenheit? Deinen Besitz zu vermehren? Natürlich ist das unsere Herzensangelegenheit. Lügen wir uns doch nicht selbst in die Tasche. Fragen wir so: Was ist deine vordergründigste und nachhaltigste Herzensangelegenheit? Das sollte dann nicht mehr die eigene Besitzmehrung sein, sondern Schätze im Himmel anlegen. Wie Schätze im Himmel anlegen, wie macht man das? Lukas 12, Vers 33 wollen wir lesen dazu. Lukas 12, 33. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veraltern, einen Schatz, der nicht vergeht, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Denn wo ihr Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ja, beißen wir uns jetzt nicht fest an dem Wort, dass wir alles verkaufen sollen. Aber es gibt noch genug Gelegenheit, auch ohne alles zu verkaufen, Gutes zu tun und einen Schatz im Himmel anzulegen mit seinen Gaben. Wie rät uns die Bibel weiter, wie wir damit umgehen können? Lesen wir in 1. Korinther 16, Vers 2. Paulus rät hier folgendermaßen: An jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann die Sammlung durchgeführt werden müssen, wenn ich komme. Haushalten erfordert Treue, Freigiebigkeit, Dienstbereitschaft. Und es kommt noch etwas dazu, auch Verantwortlichkeit. Die Sicht der Notwendigkeit, dass meine Gaben, auch mein Geld, gebraucht wird und dass ich dafür haushalten muss, vorplanen muss, wie es hier heißt. Schätze im Himmel entstehen immer dann, wenn Gaben und Fähigkeiten für andere, für Bedürftige, für den Nächsten, für Gottes Werk, für die Gemeinde eingesetzt und hingegeben werden. Mag man es auch Opfer nennen? Denn Opfern heißt, das hinzugeben, was einem schwerfällt. Manchmal auch von dem Liebsten hinzugeben, was man hat. Das kann man nicht theoretisieren, das muss man ausprobieren. In Malachi 3 haben wir gelesen: Bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, dass in meinem Hause Speise sei, und prüfet mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütte die Fülle. Prüfen wir das. Habt ihr das schon mal versucht? Gott zu prüfen, ob er diesen Segen schenkt, wenn wir treu geben? Ich sagte vorhin bereits, Haushalten erfordert Treue, Freigiebigkeit, Dienstbereitschaft, aber auch Verantwortlichkeit. In Lukas 16 lesen wir im Umgang mit dem Haushalte, dass der Herr ihn ruft und spricht zu ihm: Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst nicht mehr Verwalter sein, der untreue Haushalter. Ich weiß nicht, ob wir diese Deutlichkeit herausspüren, die da in diesem Text steckt. Vielleicht übersehen wir diese Deutlichkeit auch gerne. Freiwilligkeit ist uns natürlich lieb, aber dass Gott uns auch in die Verantwortung nimmt, können wir in diesen Texten nicht einfach übersehen. In 1. Korinther 3, Vers 13 steht: So wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird's klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Vor Gott ist nichts zu verstecken. Sein Gerechtigkeitsfeuer durchleuchtet alles und wir können nichts verheimlichen. Nun haben wir viel über das Haushalten gesprochen und noch nicht in der Deutlichkeit über das wohl auffälligste Kernstück des Haushaltens, den Zehnten. Ich habe in einer Publikation Folgendes gelesen. Der Zehnte ist für viele Christen ein schwieriges Thema. In vielen Gemeinden wird der Zehnte überbetont. Gleichzeitig weigern sich viele Christen, der biblischen Aufforderung zu folgen, dem Herrn ein Geldopfer zu bringen. Den Zehnten zu geben, sollte eine Freude und ein Segen sein. Heute ist das traurigerweise selten der Fall in der Gemeinde. Trifft das auf unsere Gemeinde zu? Ich kenne die Quelle nicht, wer das geschrieben hat. Aber es hat mich bewegt, was ich da gelesen habe. Nirgendwo bestimmt das Neue Testament einen gewissen Prozentsatz des Einkommens beiseite zu legen, sondern sagt nur, dass ein jeglicher nach Gutdünken geben soll. Aber die christliche Kirche hat wesentlich die 10% des Alten Testaments übernommen und als ein empfohlenes Minimum auf Christen angewendet. Ich möchte mich hier nicht an der Diskussion beteiligen, ob der Zehnte neutestamentlich-biblisch begründbar ist oder nicht. Ich bin kein Theologe. Aber ich denke, das ist auch gar nicht entscheidend, sondern die Bereitschaft zu erkennen, dass Gott uns prüft, aber auch segnet. Die Geberrate im Alten Testament war nicht 10%, sondern nachweislich mindestens 23%. Wer also den Zehnten nicht geben möchte, sollte sich die neutestamentlichen Texte noch einmal genau durchlesen. Die Erwartung an die Geberbereitschaft geht in jedem Fall über 10% hinaus. Auch in der Adventgemeinde hat in den Jahren der Nachkriegsentwicklung die Bereitschaft für den Zehnten nachgelassen. Ich denke, es ist nicht biblisch, in irgendeiner Weise Zwänge auszuüben. Diese Geschwister vielleicht zum Zehnten geben, wieder zu bewegen. Wer nicht gibt, aber argumentieren will, dass das nicht mehr nötig sei, der soll sich aber auch in seinem Gewissen einmal beantworten, ob er unter Gebet vom Heiligen Geist die Antwort erhalten hat, dass das nicht nötig wäre. Ich denke, es ist am besten, wir kommen auf den Ausgangspunkt zurück. Wer sich im Klaren ist, dass er nicht Besitzer der Güter und Fähigkeiten in dieser Welt ist, der begreift auch, dass er als Haushalter Verantwortung trägt. Niemand nimmt uns die ab. Keiner schreibt vor, wie, wann, wie viel wir davon einsetzen. Jeder steht selbstständig vor Gott und wird Rechenschaft ablegen. An dieser Stelle möchte ich die weiterführende Erklärung unserer Freikirche zum Artikel 21 lesen. Es gibt noch so einen Anhang, so eine Erklärung dazu. Vielleicht ist die auch ganz interessant, die zu hören. Reichtum mit anderen teilen, heißt der Abschnitt. Als Verwalter von Gottes Eigentum sind wir aufgerufen, unseren Reichtum mit anderen zu teilen. Bei dieser Aussage mag sich manche vielleicht gar nicht richtig angesprochen fühlen. Denn wer keinen Besitz aufzuweisen hat, kann ja auch schwerlich anderen davon abgeben. Bei näherem Hinsehen wird uns allerdings bewusst, wie privilegiert wir auch dann sind, wenn wir uns keine materiellen Güter zur Verfügung stehen. Ich habe so viel empfangen. Ich habe keine Zeit, darüber zu grübeln, was mir versagt geblieben ist, sagt die taubstumme Helen Keller einmal. Verglichen mit ihr sind die meisten von uns ohne Frage reich. Sollte es uns da wirklich schwerfallen, dankbar zu sein und mit anderen zu teilen, was wir besitzen? Gerade in den ärmeren Ländern der Welt erlebt man häufig eine Gastfreundschaft und Freigebigkeit, die uns reiche Westeuropäer beschämt. Offenbar hat diese Einstellung nichts mit materiellem Wohlstand zu tun. Oder vielleicht doch, aber im umgekehrten Sinn. Nicht die Größe einer Spende entscheidet über den Wert eines Opfers, sondern die Weite des Herzens, das sich anderen helfen zuwendet. Wer sich von Gott reich beschenkt weiß, entwickelt eine Haltung des unbedingten Vertrauens und der unerschütterlichen Treue zu Jesus, die selbst unter schwierigen Umständen, beispielsweise in Zeiten wirtschaftlicher Not, den biblischen Grundsätzen treu bleibt. Schließlich fordert man nicht mehr und nicht weniger von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Es gibt ein rabbinisches Sprichwort unter den Juden. Das heißt, zahle deinen Zehnten und werde reich. Und es ist sicherlich kein wertloses Sprichwort. Denn wenn es ums Geld geht, dann wissen die Juden Bescheid. Es mag auch argumentiert werden, dass die Steuern heutzutage viel zu hoch sind, um den Zehnten zu geben. Doch das ist eine irrtümliche Idee. Und der Kirchenvater Augustinus gab darauf die beste Antwort. Zahle zuerst die Steuern Gottes. Und dann wird dir auf wunderbare Weise bei den Steuern des Kaisers geholfen. Hierin steckt viel Weisheit. Der Augustinus, der alte Kirchenvater, hatte nicht den geringsten Zweifel daran, dass Gott die Fenster des Himmels öffnen und die Belohnung an diejenigen zurückgeben würde, die ernsthaft das Prinzip des Zehntens einhalten. Solch ein Unterfangen mag sogar zuerst einige vorübergehende finanzielle Schwierigkeiten hervorrufen. Doch vergiss nicht, dass Gott nicht lange in unserer Schuld stehen wird. Die bevorstehende Zeit, in der du auf Belohnung wartest, mag sich mehr als eine Anfechtung auf deinen Glauben als auf deine Finanzen herausstellen. Doch verlass dich darauf, dass jeder Pfennig, den du für den Dienst des Herrn gegeben hast, doppelt zurückkommen wird oder sogar mehr. Prüft mich hierin, spricht der Herr Zebaoth. Es gibt keine deutlichere Herausforderung in der ganzen Bibel. Eine Herausforderung an unserer Persönlichkeit, an unseren Glauben, unseren Charakter und unser Vertrauen in Gott. Ich wünsche uns, dass wir das erleben und dass wir das ausprobieren. Gott segne uns. Amen.